Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Die deutsche Wissenschaft ist in akuter Gefahr. So steht's wörtlich in einem Antrag der Unionsfraktion. Die fordert unter anderem einen Energiegipfel für die Wissenschaft und einen Notfallfonds für das deutsche Wissenschaftssystem. Explodierende Preise, gerade bei den Energiekosten, würden Wissenschaftseinrichtungen nämlich in ihrer Existenz bedrohen. Wir gucken gleich auf die politische Debatte und in ein Labor, das mit den gestiegenen Kosten zu kämpfen hat. Außerdem fragen wir nach, wie aussagekräftig Intelligenztests eigentlich sind. Gut 5 Minuten hier bei Campus und Karriere. Ich bin Sabrina Loy. Schön, dass Sie dabei sind. Seit Januar gilt die Gas- und Strompreisbremse für Unternehmen. Im März soll sie auch für Privatkunden in Kraft treten. Die mussten im Dezember außerdem keinen Abschlag für ihre Heizkosten zahlen. Das hat der Bund übernommen. Von dieser Entlastung haben auch Forschungseinrichtungen profitiert, zum Beispiel Universitäten. Aber reicht das, um die extrem gestiegenen Kosten aufzufangen? Claudia Neumeier hat ein Labor an der Uni in Halle besucht, das besonders energieintensive Forschung betreibt.
Das Fiepen und Rauschen stammt von Gasleitungen und von Geräten, die sehr starke Magnetfelder erzeugen. Sie sind hellgrau und haben einen zylinderförmigen Körper. Die meisten sind so hoch, dass sie auch in eine normale Wohnung passen könnten. Zum größten muss man ein Holzgerüst hinaufklettern. Jochen Balbach, Professor für Experimentalphysik an der Martin-Luther-Universität in Halle.
Jetzt sind wir hier in unserer NMR-Halle. Also NMR, das deutsche Wort, ist die Kernresonanz.
Seine Arbeitsgruppe betreibt Grundlagenforschung. Sie nutzt die NMR-Geräte, um Struktur und Funktionsweise von Proteinen aufzuklären. Auch Fehler im Aufbau eines Proteins sind so auffindbar.
Das bringt uns dann zu Krankheiten und fast alle Proteine, mit denen wir hier arbeiten, sind in Krankheiten involviert.
Zum Beispiel spielen sie in der Alzheimer-Krankheit oder bei Osteoporose eine Rolle. Die NMR-Geräte müssen für ihren Betrieb stark gekühlt werden. Im Innersten des größten Gerätes befinden sich etwa 300 Liter flüssiges Helium bei minus 269 Grad Celsius. Und darum noch ein Mantel mit flüssigem Stickstoff. Der ist minus 178 Grad Celsius kalt.
Und diese Gase verdampfen jetzt. Halten aber unser Gerät permanent auf dieser niedrigen Temperatur.
Und diese Temperatur zu halten, verbraucht extrem viel Energie und verursacht somit hohe Kosten. Einsparpotenzial gibt es, zumindest in der Forschungsgruppe von Jochen Balbach, kaum. Die NMR-Geräte können nicht mal eben abgeschaltet werden, sondern müssen rund um die Uhr laufen.
Da gibt es also keinen Ausknopf und keinen Aufwärmknopf. Wenn wir das machen, dann verlieren wir Helium in wenigen Minuten im Wert von 20.000 bis 25.000 Euro.
Die gestiegenen Preise treffen Jochen Balbachs Arbeitsgruppe hart. Zu der Energie kommt für das Labor in Halle eine Rohstoffkrise. Denn Helium ist Bestandteil von Erdgas und ebenfalls teurer geworden. Dabei hat die Forschungsgruppe in Halle im Vergleich zu einigen anderen Glück. Sie besitzen eine Anlage, mit der sie einen Teil des eingesetzten Heliums zurückgewinnen kann. Das verbraucht zwar auch enorme Mengen Energie, aber immerhin am Rohstoff wird so gespart.
Es gibt aber andere Standorte, die keine Heliumrückführung haben, wo jetzt schon diskutiert wird, wirklich Spektrometer ganz aus dem Betrieb zu nehmen, weil es einfach nicht mehr finanzierbar ist und alle Abschlussarbeiten, wie wir gerne sagen, also alle von Master und Doktoranden, die würden dann nachher auf der Strecke bleiben.
Jochen Balbach wünscht sich grundsätzlich weniger bürokratischen Aufwand beim Beantragen von Geldern und mehr finanzielle Mittel für die Grundlagenforschung. Verschiedenste Entlastungspakete hat die Bundesregierung in der Energiekrise bisher geschnürt. Auf einige haben nicht nur Privatleute oder Unternehmen Anspruch, sondern auch wissenschaftliche Einrichtungen. Dazu gehören der Dezemberabschlag auf Heizkosten und die Strom- und Gaspreisbremse. Hinzu kommen Soforthilfen und Härtefallfonds. Jens Brandenburg, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung, sagt,
dass der Bund bereits einen sehr, sehr großen Beitrag leistet mit bis zu 2 Milliarden Euro, um Hochschulen und Forschungseinrichtungen zu entlasten.
Das ist nicht genug, sagt die Unionsfraktion. Thomas Jatzombek, bildungs- und forschungspolitischer Sprecher der CDU, kritisiert, dass im Forschungsministerium schlicht geschlafen wurde.
Andere Bereiche haben eine viel stärkere Lobby. 300 Milliarden Euro wurden ja in dieser Krise schon in die Hand genommen. Dass man genau die Forschenden und die Wissenschaftler dabei vergessen hat, finde ich ehrlich gesagt ein Hammer.
Die Unionsfraktion fordert unter anderem einen Energiegipfel für die Wissenschaft und einen Notfallfonds für das deutsche Wissenschaftssystem einzurichten. Außerdem dürften trotz hoher Energie- und Heizkosten keine Veranstaltungen für Studierende mehr ausfallen, gerade nach 2 Pandemiejahren. Über den Antrag der Unionsfraktion hat gestern der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung abgestimmt und ihn abgelehnt. Sowohl Thomas Jatzombek als auch Jens Brandenburg appellieren an die Zuständigkeit der Länder. Das Wissenschaftsministerium in Sachsen-Anhalt hat seine Hochschulen mit mehreren Millionen Euro an zusätzlichen Haushaltsmitteln unterstützt. In Jochen Balbachs Labor kann allerdings nur ein Teil der Kosten aus dem Haushaltstopf gedeckt werden, für Strom etwa. Wie die Forschungsgruppe die Preissteigerung auffängt, wird sich zeigen.
Das ist die magische Grenze, zumindest was den Intelligenzquotienten angeht. Wer ein IQ von 130 hat, gilt als hochbegabt. Das sind nicht viele, gerade einmal 2% haben so einen hohen IQ. Die große Mehrheit bewegt sich irgendwo zwischen 85 und 115. Aber wie aussagekräftig sind diese Zahlen überhaupt? Das bespreche ich jetzt mit Dr. Moritz Breit von der Uni Trier. Hallo Herr Breit.
Hallo.
Sie haben gemeinsam mit drei anderen Forschern vor kurzem ein sogenanntes systematisches Review gemacht, also eine Literaturübersicht, eine Untersuchung, in der Daten aus vielen anderen Studien eingeflossen sind, genau genommen aus über 50. Bevor wir jetzt konkret auf die Ergebnisse eingehen, lassen Sie uns einmal kurz generell über den IQ sprechen und wie der gemessen wird, weil auch wenn wir alle im Prinzip wissen, was das ist, nicht alle werden schon mal so einen Test gemacht haben. Wie genau sieht der aus?
Unter Intelligenz verstehen wir so die Fähigkeit, Schlussfolgerungen zu denken, schnell zu lernen, abstrakt zu denken und komplexe Ideen zu begreifen. Und dazu gehört eben eine ganze Reihe von verschiedenen kognitiven Fähigkeiten. Und Intelligenztests sind so ein bisschen der Versuch, so einer möglichst ökonomischen und isolierten Erfassung unterschiedlicher wichtiger Teilbereiche, also eben Merkfähigkeit, visuelle Verarbeitung, Arbeitsgedächtnis, schlussfolgerndes Denken, um dann daraus am Ende einen übergreifenden Gesamtwert zu bilden und auch für diese spezifischen Einzelbereiche auch jeweils Ergebniswerte abbilden zu können. Und dann gibt es eben Einzelaufgaben, die zum Beispiel dazu gedacht sind, Merkfähigkeit zu erfassen. Das ist dann, könnte dann eine Wortliste sein, die man sich in einer bestimmten Zeit einprägen soll und die dann zu einem späteren Zeitpunkt irgendwann wieder abgerufen werden muss.
Das sind ja sehr unterschiedliche Sachen, die da zusammenkommen. Und am Ende wird aber ja ein Wert berechnet. Wie aussagekräftig ist der denn dann?
Ja, das ist eine gute Frage und das ist so auch so ein bisschen das, worauf wir mit unserer Arbeit hinwollten. Also es herrscht so ein bisschen Dissens auch in der Forschung, wie gut eben dieser einzige Gesamtwert, der Gesamt-IQ, kognitive Fähigkeiten abbilden kann. Es ist durchaus allgemein anerkannt, dass die allgemeine Intelligenz, dieser Gesamtwert eben aussagekräftig sein kann oder auch durchaus viel gemeinsame Varianz dieser verschiedenen spezifischen Fähigkeiten abbildet. Aber es könnte eben sein, dass es auch Unterschiede zwischen Personen gibt darin, wie aussagekräftig dieser Gesamt-IQ ist.
Was meinen Sie, was für Unterschiede?
Also es ging uns bei unserer Forschung darum zu verstehen, ob es vielleicht Personengruppen gibt, bei denen die allgemeine Intelligenz sehr aussagekräftig ist. Das heißt, die allgemeine Intelligenz beschreibt im Grunde die kognitive Leistungsfähigkeit dieser Person sehr gut. Wenn wir die allgemeine Intelligenz der Person kennen, können wir damit gut vorhersagen, wie sie in verschiedenen Bereichen abschneiden wird. Während wenn die allgemeine Intelligenz das nicht so gut beschreibt, dann ist es vielleicht so, dass diese Person ein sehr ausgeprägtes kognitives Profil hat mit ausgeprägten Stärken und Schwächen, wo wir vielleicht von der allgemeinen Intelligenz eine ungefähre Einordnung haben, ja, wo die einzelnen Bereiche liegen. Aber vielleicht ist die Merkfähigkeit extrem gut und die visuelle Verarbeitung ist im Gegensatz dazu wesentlich schwächer, sodass wir, wenn wir nur die allgemeine Intelligenz kennen, vielleicht dann über diese spezifischen Fähigkeiten gar nicht so viel aussagen können.
Was bedeutet das jetzt zum Beispiel für Institutionen, die Intelligenztests anwenden? Also ich denke zum Beispiel an Unternehmen in Bewerbungsverfahren oder auch Stiftungen, die solche Tests machen, wenn sie entscheiden, wer ein Stipendium bekommt. Was bringt ihnen das dann?
Ja, also das Ziel von solchen Stiftungen oder Unternehmen ist es ja, vor ihrer Entscheidung eine Diagnostik zu schalten, die eben möglichst genaue Ergebnisse liefert, sodass man möglichst wenig Entscheidungsfehler macht. Mhm. Und die Frage ist hier eben, okay, welche Werte, die ein Intelligenztest uns gibt, sind es, die wir bei dieser diagnostischen Entscheidung eben heranziehen sollten? Und bei unserer Studie ging es uns eben darum zu identifizieren, ob es vielleicht individuelle Unterschiede darin gibt, ob der Gesamt-IQ eben sehr aussagekräftig ist oder ob die Profile vielleicht im Gegensatz dazu relativ aussagekräftiger sind. Und der bedeutsamste und über die Studien hinweg stabilste Effekt war dabei, dass sich die Aussagekraft der allgemeinen Intelligenz je nach Intelligenzlevel unterscheidet. Also genau hat sich gezeigt, dass die allgemeine Intelligenz vor allem im niedrigen und auch im durchschnittlichen Fähigkeitsbereich sehr aussagekräftig ist, im Mittel. Und mit zunehmender Intelligenz darüber hinaus wird die allgemeine Intelligenz aber immer weniger aussagekräftig. Und Profile können hier vielleicht einen substanziellen Beitrag liefern. Und dabei sprechen wir dann von Fähigkeitsdifferenzierung.
Okay, das heißt, wenn jemand einen IQ von 100 hat, dann können wir davon ausgehen, dass das relativ gleichmäßig verteilt ist. Bei 130 oder 135 sollten wir aber nochmal ein bisschen differenzierter drauf gucken.
Richtig, also es ist eben so, dass zum Beispiel gerade in der Selektion für Begabtenklassen oder so, es immer wieder vorkommt, dass vor allem der Gesamt-IQ angeschaut wird. Unsere Ergebnisse legen aber nahe, dass gerade bei solchen Intelligenztestungen im hohen Fähigkeitsbereich für solche Begabungsprogramme oder für hochqualifizierte Tätigkeiten es sich lohnen könnte, genauer hinzuschauen. Also wo liegen vielleicht besondere Stärken der Person, die sie für bestimmte Aufgaben und Problemarten besonders qualifizieren? Wenn ich zum Beispiel ein mathematisches Programm habe oder eine Tätigkeit habe, die wo mathematische Fähigkeiten besonders wichtig sind, ist es vielleicht lohnender, nicht hinzuschauen, wer sind die Personen mit dem höchsten IQ, sondern hinzuschauen, wer sind die Personen mit den besten numerischen Fähigkeiten, wer sind die Personen mit den besten räumlichen Fähigkeiten, wer sind die Personen mit dem besten schlussfolgernden Denken, eben solchen Fähigkeiten, die innerhalb des Intelligenzprofils dann nochmal mit der jeweiligen Tätigkeit besonders stark zusammenhängen. Und gerade da, wo wir Leute haben, die sehr fähig sind, die sehr intelligent sind, ja, könnte es sich noch mehr lohnen.
Wenn die Intelligenztests so aussagekräftig sind, sollten sie dann nicht beispielsweise auch bei allen Kindern durchgeführt werden, um so zum Beispiel herauszufinden, wer welche Förderung braucht, also wo zum Beispiel Stärken oder wo auch Schwächen liegen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also grundsätzlich würden wir vielleicht empfehlen, IQ-Testungen dort anzuwenden, wo es eine klare Fragestellung gibt, aus der sich eine Intervention oder eine Umweltselektion ableitet und bei der Intelligenz einen Beitrag liefern kann, der auch über sonst beobachtetes Verhalten hinausgeht. Und da muss man sich eben die Frage stellen, ist das zum Beispiel jetzt bei so einer Schuleingangsdiagnostik so der Fall? Und eine weitere Frage, die man sich auch stellen muss, ist, was sind die Kosten von so einer IQ-Testung? Und damit meine ich nicht nur die monetären Kosten, sondern damit meine ich auch, welche motivationalen Kosten beispielsweise das für Kinder bedeuten kann, in diese IQ-Testung zu machen, den eigenen IQ zu erfahren, die Eltern erfahren diesen IQ. Das erfordert natürlich eine sehr aufwendige Aufklärung auch darüber, was diese Ergebnisse bedeuten und auch was diese Ergebnisse nicht bedeuten, damit sie zum einen nicht überbewertet werden und zum anderen nicht unterschätzt werden, und kann dann diese Testung tatsächlich Mehrwert bieten über das, was zum Beispiel im Unterricht in der pädagogischen Diagnostik geleistet werden kann. Das ist ja natürlich auch eine Menge, was Lehrerinnen und Lehrer im Unterricht beobachten, und kann da die IQ-Testung an dieser Stelle tatsächlich so einen großen Mehrwert bieten. Und das ist natürlich eine Debatte, die man führen kann, aber die Kosten sind eben hoch und das muss man bei dieser Frage auf jeden Fall mit berücksichtigen.
Hat mir Dr. Moritz Breit von der Uni Trier kurz vor der Sendung gesagt. Lehrkräfte können und müssen also andere Werkzeuge benutzen, um die Stärken und Schwächen von Schülerinnen und Schülern zu erkennen. Ein solches Werkzeug ist zum Beispiel das Lupe-Programm. Es soll Lehrkräften helfen, besonders leistungsstarke Schülerinnen und Schüler zu erkennen und auch zu unterstützen. Anke Schäfer hat sich zugeschaltet, als zwei Wissenschaftlerinnen den Lehrerinnen und Lehrern einer Grundschule in Rheinland-Pfalz den neuen Lupe-Koffer vorbeigebracht haben.
Wir haben auch einen kleinen Ablaufplan mitgebracht, was wir heute mit Ihnen vorhaben.
Elena Mack und Jessica Gnas, Psychologinnen von der Universität Trier, stehen vor den Lehrerinnen, die heute in der Grundschule St. Veit in Mayen in der Nähe von Koblenz zusammengekommen sind, um sich den neuen Lupe-Koffer anzuschauen.
Wir haben den Lupe-Koffer jetzt mal so, wie er in etwa sein wird, physisch mitgebracht.
Lupe steht für Leistung unterstützen, Potenziale erkennen. Die Wissenschaftlerinnen haben in den vergangenen 5 Jahren die sogenannten Lupe-Stunden entwickelt. Die Lehrerinnen haben sie im Schulalltag ausprobiert und Rückmeldungen gegeben. Jessica Gnas packt aus dem Lupe-Koffer einen dicken Packen Papier aus.
Genau, und dann ist das Herzstück des Lupe-Koffers das ganze Material. Also die Lupe-Stunden, Lupe-Fragebögen, Lupe-Interviews.
Mit den Lupe-Interviews werden die Erfahrungen der Kinder abgefragt. Die Lupe-Fragebögen füllt eine Lehrperson aus, nachdem sie ein oder mehrere Kinder in einer Lupe-Stunde genau beobachtet hat. Das soll helfen, Begabungen zu entdecken und zu beschreiben. An der Grundschule St. Veit in Mayen gibt es Lupe-Stunden in Mathe und in Sachkunde. In Sachkunde gibt es da zum Beispiel die sogenannte Zucker-in-Wasser-Lupe-Stunde. Dazu braucht man zwei Wassergläser und Zucker. Psychologin Jessica Gnas.
Also die Kinder führen ein Experiment durch, in dem sie zeigen sollen, dass wenig Zucker sich schneller in Wasser auflöst als viel Zucker. Und die Lehrpersonen können die Kinder dann beim Experimentieren beobachten.
Dann wird aufgeschrieben, ist es den Kindern gelungen, die Variablen konstant zu halten?
Also ob sie es schaffen, das Wasser in beiden Gläsern gleichmäßig zu verteilen, ob sie es schaffen, gleichmäßig in den Gläsern zu rühren, ob sie es schaffen, den Zucker gleichzeitig reinzuschmeißen. Also alles Merkmale, die darauf hindeuten, dass ein Kind hohe Experimentierfertigkeiten hat.
Wenn die Begabung eines Kindes auf diese Weise wahrgenommen und beschrieben ist, dann kann die gezielte Förderung beginnen, zum Beispiel durch extra Aufgaben in extra Stunden. Von Seiten der Lehrkräfte wird das Projekt begrüßt, auch weil in einer Lupe-Stunde, so sagt Michaela Streicher, Lehrerin an der Waldschule Lohma in Nordrhein-Westfalen, mal nicht die Wissensvermittlung im Vordergrund steht.
Sondern die Kinder agieren. Und als Lehrer geht man dann zu den Schülern hin und beobachtet die Kinder. Die Kinder haben sehr viel Spaß in den Stunden. Sie sind unheimlich motiviert, mitzumachen.
Es geht nicht darum, etwa nur hochbegabte Kinder zu entdecken.
Es geht auch darum, bei allen Kindern Stärken und Potenziale zu entdecken. Also nicht nur bei wenigen, die besondere Begabung haben, sondern grundsätzlich bei allen Kindern nach Stärken und Potenzialen zu schauen.
Jeanne aus der 4B der St. Veit Grundschule in Mayen hat ihr besonderes Talent in Mathe bewiesen. Immer mittwochs hat sie nun das Privileg, in eine Stunde zu gehen, die sie die Knobelstunde nennt.
Wir sind halt immer zu fünft oder zu sechs. Also unsere Knobellehrerin gibt uns dann immer Arbeitsblätter und dann probieren wir die auch immer zusammen zu lösen.
Und wie finden das die anderen Kinder in der 4B, die nicht in die Knobelstunde dürfen?
Die finden das, glaube ich, auch eher so gut, dass wir auch schon so schwierige Aufgaben lösen können. Und zum Beispiel, wenn die in einer Klasse sind oder so und die Aufgabe schwierig finden, da könnten wir denen auch helfen und das finden die auch gut.
Das Lupe-Projekt dient also nicht nur der Förderung einzelner Kinder, sondern kann auch für ein gutes Klima in der gesamten Schule sorgen. Schülerin Jeanne kommt im Herbst aufs Gymnasium. Den Kindern, die nach ihr auf die St. Veit Grundschule gehen, wünscht sie auch Knobelstunden.
Ich finde das toll, immer die Stunden. Die können sich drauf freuen.
An einer Sache kommen wir gerade nicht dran vorbei. ChatGPT. Die künstliche Intelligenz, die kreative Texte schreiben kann, sorgt an Hochschulen und Schulen im Moment für ziemlich viel Wirbel. Wie soll damit umgegangen werden? Klar ist, wenn eine KI Aufsätze oder ganze wissenschaftliche Texte liefern kann, dann geht davon eine Gefahr aus. Gleichzeitig stecken aber auch Chancen darin. Von denen erzählt uns jetzt Angelika Hensoldt. Sie hat eine Schule besucht, an der ChatGPT schon in den Unterricht eingebunden wird.
Florian Nuxoll steht vorne an einem Stehtisch im Klassenzimmer des Tübinger Geschwister-Scholl-Gymnasiums. An den Vierertischen vor ihm Schülerinnen und Schüler der 11. Klasse.
So, heute geht es nochmal um künstliche Intelligenz und sogenannte generative Sprachmodelle. Wer kennt ChatGPT schon? Wer hat davon gehört?
Nur ein paar Hände gehen nach oben.
Ich weiß, dass es ein sogenanntes künstliche Intelligenz ist und es kann halt aufgrund von anderen Texten kannst neue generieren.
Ich kenn's nicht.
Kann man Texte mitschreiben lassen. Wir haben das im Unterricht im Rallye mal benutzt. Diese Woche erst.
Also ich habe schon davon gehört, aber genutzt habe ich es noch nie.
Nuxoll, der eigentlich Englisch und Gemeinschaftskunde unterrichtet, nutzt ChatGPT selbst und findet, dass Lehrerinnen und Lehrer von KI-Anwendungen wie dieser enorm profitieren können.
Ich sehe es als Arbeitserleichterung in vielen Bereichen in meinem Lehreralltag. Elternbriefe können mir dort vorgeschlagen werden. Wenn man dann ChatGPT oder generell generative Sprachmodelle sieht als eine Co-Konstruktion. Ich und der Computer oder der Algorithmus erstellen gemeinsam einen Text. Ich gucke immer rüber, aber bin dadurch viel schneller. Das ist eine klare Erleichterung.
Mithilfe des Chatbots erstellt der Pädagoge Arbeitsblätter oder lässt Texte schreiben, die die Schüler dann im Unterricht analysieren. Und er motiviert seine Schülerinnen und Schüler, das Tool selbst auszuprobieren, aber dabei den eigenen Kopf nicht auszuschalten. Denn
bestimmte Sachen kann es und andere Sachen nicht. Und das müsst ihr euch immer bewusst sein, auch wenn ihr es als Tool nutzt für eure Facharbeiten zu Hilfe. Das kann auch helfen, aber es kann halt auch immer etwas produzieren, was nicht richtig ist.
Klar, Nuxal weiß auch, dass die Schüler mit Hilfe von künstlicher Intelligenz bei den Hausaufgaben schummeln oder Referate künftig nur noch von ChatGPT schreiben lassen können. Trotzdem hält er nichts davon, künstliche Intelligenz zu verteufeln. Stattdessen sollten Kinder und Jugendliche lernen, KI-Anwendungen sinnvoll zu nutzen. Bob Blume, Lehrer, Podcaster und Bildungsinfluencer, sieht das ähnlich. Auch er integriert ChatGPT in seinen Unterricht.
Beispielsweise, um eine Fabel schreiben zu lassen, die wir dann gemeinsam angeschaut haben, ob die quasi den Merkmalen entspricht. Oder im Englischunterricht, um zu schauen, inwiefern unsere Themen, die wir besprochen haben, dort in eine Form gebracht werden können, mit der man dann weiterarbeiten kann.
Aber noch längst sind nicht alle Pädagogen so weit. Etliche kennen das Tool noch gar nicht oder sehen es kritisch. Aber Blume und Nuxal sind sich sicher, künstliche Intelligenz wird Schule verändern. Und damit auch den Job von Lehrkräften.
Der Lehrerberuf wird zunehmend zu einer Mentorenschaft, zu einer Lernbegleitung.
Und im Idealfall sind wir in Zukunft ein hybrides Team, ich und ein Algorithmus. Der Algorithmus weiß den Lernstand von jedem Schüler zu jedem Moment. Was braucht er als nächstes? Und ich kann mich auf andere Aspekte konzentrieren. Kommunikation, soziales Lernen, wofür ich sonst vielleicht zu wenig Zeit habe.
%42,9. So hoch war der Frauenanteil bei den Professuren vor einem Jahr an den Hochschulen in Nordrhein-Westfalen, wenn man nur auf die Geisteswissenschaften guckt. Selbst da sind wir noch nicht bei einem ausgeglichenen Geschlechterverhältnis angekommen. Insgesamt sind wir noch weiter davon entfernt. Bei allen Fächern zusammen lag die Frauenquote im Schnitt bei gut 28%. Immerhin, damit ist sie in den letzten 10 Jahren deutlich gestiegen. Aber es gibt eben noch große Unterschiede bei den verschiedenen Fächern. In den Naturwissenschaften liegt der Anteil an Professorinnen bei 21%, bei den Ingenieurswissenschaften sogar nur bei 16%. Initiativen und Projekte, die das Problem schon an der Wurzel packen wollen, darüber berichten wir hier im Deutschlandfunk bei Campus und Karriere immer wieder. Werfen Sie gerne mal einen Blick in die DLF-Audiothek oder auf unsere Seite deutschlandfunk.de/campus. Da finden Sie alle unsere Beiträge der letzten Wochen und Monate. Frisches Material gibt's wieder morgen hier an gleicher Stelle um 14.35 Uhr. Mein Name ist Sabrina Loy. Schönen Nachmittag. Ciao.